Radio 1. Die Literaturagenten. Mit Gesa Ufer und Marion Brasch.
Was im Grunde nur die halbe Wahrheit ist, und zwar buchstäblich, denn die liebe Gesa fehlt dieser Sendung heute schmerzlich. Sie ist krank geworden, aber natürlich ist sie im Geiste anwesend. Und das macht doch Mut für die kommenden 2 Stunden. Und die verbringen wir mit bösen Marsianern, guten Arabern, schlechtem Sex und schon gleich mit der grandiosen Lydia Davis, die heute Abend im Admiralspalast lesen wird. In diesem Sinne, gute Unterhaltung.
5 Minuten Ruhm. Der Favorit der Woche.
Sie schreibt über gestohlene Salamis und entlaufene Hunde. Sie beobachtet Kühe aus dem Fenster, notiert Träume und schreibt Beschwerdebriefe an Tiefkühlerbsenproduzenten. Die Welt der Amerikanerin Lydia Davis ist eine der alltäglichen Geschichten, die mitunter nur eine Zeile lang sind. Und so bizarr, dass man nicht von ihnen lassen kann. Kann's nicht und will's nicht, heißt ihr Erzählungsband, der jetzt auch bei uns erschienen ist. Heute Abend liest Lydia Davis daraus im Admiralspalast. Und jetzt ist sie zu Gast bei den Literaturagenten.
Begleitet von meinem geschätzten Kollegen Thomas Böhm. Welcome, Lydia. Good to have you here.
Nice to be here.
Hallo.
Heute ist Muttertag, Mother's Day today. Does it mean anything to you?
Well, I miss my family a little bit, yes, or a lot, but they sent me pictures and greetings and I feel that I'm with them in spirit.
Aha, okay, also Muttertag.
Genau, wir hatten ja vereinbart, ich übersetze.
Ach so, Entschuldigung.
Nein, das können wir.
Wir mischen uns.
Ganz genau.
Genau.
Also, wie nicht anders zu erwarten, sie ist im Kontakt mit zu Hause und hat Bilder von zu Hause geschickt bekommen.
Aha, also from a cat?
Well, that cat is no longer, I'm afraid. But other, I hear news of the cats. All the, we have 3 cats.
Die Katze, die in früheren Geschichten vorkommt, lebt leider nicht mehr. Aber es gibt eine neue Katze.
Genau, also es gibt diese Katze auch im Internet. Man kann sie auch des Öfteren im Internet sehen mit,
yes.
mit dieser Katze.
Yeah.
Wir reden über das Buch, über ein wunderbares Buch, das auch hier sehr gut besprochen wurde und gefeiert wurde gleichsam. Das ist ein Buch mit Kurzgeschichten. Wir haben schon ein bisschen angedeutet, woher das kommt. Und es ist natürlich, die Frage nahe, was Sie an dieser Form, an dieser Kurzgeschichtenform so fasziniert.
I'm very interested in how much you can say in how little space. And that's, I'm interested in economy in general. So economy sometimes can mean something actually very long, if it has to be long. But it can also mean something very, very short. And then the reader, too, can imagine the rest. When the reader is given a little bit, the reader can imagine the rest.
Wenn man dem Leser nur genug Raum gibt, stellt er sich das, was nicht gesagt ist, vor. Lydia Davis ist interessiert an der Ökonomie der Dinge. Das drückt sich bei ihren Geschichten dahingehend aus, dass sie wissen will, wie viel kann man mit wie wenig Worten sagen.
Mhm. Nun kommt sie aus einer sehr literarischen Familie. Also ihre Eltern waren auch Geschichtenerzähler. Ihre Mutter hat Short Stories geschrieben. War sie jemand, der sie sehr stark beeinflusst hat?
Well, I don't think I write like my mother at all. But I think I did pick up a lot of the family conversation, the family language. The my father was very witzig, do you say?
Yes.
And we laughed a lot and we thought about words a lot. And I think that goes into the into my stories.
Innerhalb der Familie wurde viel über einzelne Worte gesprochen. Der Vater war sehr witzig, wie wir gerade gehört haben. Und diese Familienkonversation, dieser Familienton, diese Gespräche, die sind wohl in die Geschichten eingegangen. Nicht so sehr die Mutter mit ihrem Art zu schreiben. Das schreibt Lydia Davis ganz anders.
Mhm. Nun haben Sie auch Preise bekommen, also den großen Man Booker Prize. Es gibt auch eine Geschichte, die titelgebend ist, ne? Also wo Sie sich darüber beklagen, dass Sie keinen Literaturpreis bekommen haben, weil Sie sogenannte Schmelzworte benutzen. Dieser Gedanke, keinen Literaturpreis zu bekommen, hat schon so von Ihnen Besitz ergriffen und dann haben Sie ihn trotzdem bekommen, trotz der Schmelzworte. War das für Sie überraschend?
That title story started as a dream. I dreamt that I was not given this prize because I was lazy. And the big prize, the Man Booker International Prize, did surprise me very much. Usually these juries don't give prizes to unusual forms. It's usually something more traditional that will get the prize in the end. So I was very surprised.
Schmelzworte sind eben im Deutschen solche Worte wie kann's und will's. Und der Geschichtenband heißt ja kann's nicht und will's nicht. Und diese Geschichte hat begonnen als Traum. Lydia hat geträumt, dass sie den Preis nicht bekommt. Aber als sie dann tatsächlich diesen renommierten Man Booker Award bekommt, der ausgezeichnet, mit dem ein Lebenswerk ausgezeichnet wird, ein literarisches Werk, da war sie doch überrascht, weil normalerweise gehen diese Art von Preisen an sehr konventionelle Arten zu erzählen, nicht an ungewöhnliche Stile, ungewöhnliche Formen. Und insofern war sie überrascht.
Und jetzt wollen wir natürlich so mal ein bisschen verstehen. Also wir kennen das Buch, du hast es gelesen. Ich hab auch schon sehr viel darin gelesen.
Gelesen ist kein Wort. Genossen.
Du hast es eingeatmet
quasi. Wie Champagner quasi. Getrunken.
Ah, okay. Aber vielleicht hat sich das noch nicht bei allen rumgesprochen. Also sie sind so freundlich und lesen eine kleine Geschichte, das Hundehaar, und sogar auf Deutsch.
Ja.
Lydia Davis.
Ja. Das Hundehaar. Der Hund ist weg. Er fehlt uns. Wenn die Türglocke läutet, bellt keiner. Wenn wir spät nach Hause kommen, erwartet uns keiner. Wir finden im Haus und an unseren Kleidern immer noch hier und da seine weißen Haare. Wir zupfen sie ab. Wir sollten sie wegwerfen. Aber sie sind alles, was uns von ihm geblieben ist. Wir werfen sie nicht weg. Wir haben eine unsinnige Hoffnung, wenn wir bloß ausreichend von ihnen aufsammeln, können wir den Hund wieder zusammensetzen.
Das Hundehaar. Lydia Davis aus ihrem Buch Kann's nicht und will's nicht. Und wir reden gleich weiter, machen eine Musik und dann geht's weiter. Heute Abend ist ein sehr besonderer Abend. Lydia Davis ist in Berlin. Sie ist im Moment auf Lesereise mit ihrem Buch Kann's nicht und will's nicht, das überall großartig besprochen wird, zu Recht. Und jetzt ist sie noch vor ihrer Lesung hier bei uns. Lydia, wir haben darüber gesprochen, welche Rolle für Sie diese kurze Form spielt, dass Humor eine große Rolle spielt, dass Sie inspiriert sind auch von Ihrem Vater, der sehr witzig war und so. Die Frage ist, also die ich mir gestellt habe, wie entstehen diese Geschichten? Also es ist so leicht, es liest sich so leichtfüßig, die Geschichte mit dem Hundehaar. Das klingt so, als hätten Sie es so hingeworfen und trotzdem steckt da sehr viel Arbeit drin. Arbeiten Sie lange an dieser einen Geschichte zum Beispiel, haben Sie lange an dieser Geschichte gearbeitet?
Normally I write the first, what I would call the first draft, the first version, very quickly, because I want to catch the ideas as they come to me. So the first version is very quick. But then I work over the story and read it again and again until nothing more bothers me, until it seems finished. So I work slowly after that.
Den ersten Entwurf schreibt sie immer schnell, weil sie möchte, dass sie das aufschreibt auf die Art und Weise, wie die Idee zu ihr gekommen ist. Aber dann überarbeitet sie immer und immer wieder, bis sie dann mit der Geschichte zufrieden ist.
Sie unterrichten auch kreatives Schreiben in Albany an der Universität. Was, wenn Sie jungen Leuten sagen, wie Sie mit Kurzgeschichten arbeiten, was geben Sie ihnen auf den Weg? Haben Sie einen guten Rat für Leute, die zu schreiben anfangen, die also diese Form für sich auch wählen, eine Kurzgeschichte zu schreiben, das ja wirklich eine große Kunst ist?
It's always hard to give advice briefly, but first of all to write what they care about, what they really care about, not just to do something mechanical or to imitate someone else, but also to write with great detail, like the great French writer Gustave Flaubert uses detail in a wonderful way. To read the greatest writers and analyze what they do and figure it out. And to listen to their own language, to hear it so that it sounds good. And probably back to the idea of economy, not to write more than they need to.
5 Ratschläge, obwohl es immer schwer ist, in Kürze einen Ratschlag zu geben. Das erste ist, darüber zu schreiben, was einem wirklich zu Herzen geht, was einem wirklich beschäftigt, nicht mechanisch irgendwas nachmachen. Der zweite Ratschlag war, jetzt bin ich aus dem Konzept gekommen. Ratschlag war, Details zu benutzen. Detailliert zu schreiben, wie Gustave Flaubert das gemacht hat, Details sprechend einzusetzen. der Ratschlag, dann ökonomisch zu schreiben, nicht mehr, als es tatsächlich braucht. Jetzt habe ich mir, was war der dritte Ratschlag nochmal?
Das war, glaube ich, jetzt der vierte.
Das war der vierte.
To read the greatest
genau,
writers.
Genau, die großen Schriftsteller lesen, studieren und wissen, was die gemacht haben, wie die geschrieben haben.
Ich glaube, man muss am Ende dann nur ihr Buch lesen, um zu wissen, wie es geht. Das ist sehr, sehr schön. Kann's nicht und will's nicht. Heute Abend ist die Lesung im Admiralspalast um 20.30 Uhr. Und zum Schluss,
darf ganz ich noch eine kurze, eine kurze Ergänzung? Es ist nämlich so, die Geschichte ist toll. Eigentlich sollte die Veranstaltung um 20 Uhr in der Tucholsky-Buchhandlung stattfinden. Aber weil die Nachfrage nach Karten so groß war, ist die Lesung jetzt verlegt. Auf 20.30 Uhr im Admiralspalast. Also die Leute können noch in Ruhe aufessen und dann kommen.
Gut, und aber ganz zum Schluss krönen wir dieses Gespräch mit noch ein paar Geschichten, diese schon besprochenen One-Liner.
Ja, genau. Wir machen quasi eine Geschichte, die aus diesen einzelnen Sätzen besteht. Und die Geschichte trägt den wunderbaren Titel. Wir haben uns überlegt, wir lesen die sozusagen abwechselnd vor, die Sätze dieser Geschichte. Ich fühle mich ziemlich wohl, könnte mich aber ein wenig wohler fühlen.
Ich bin müde.
Die Leute vor uns lassen sich viel Zeit bei der Wahl ihrer Eiscreme.
Mein Daumen tut weh.
Ein Mann hustet während des Konzerts.
Die Dusche ist ein wenig zu kalt.
Die Arbeit, die ich heute Morgen zu erledigen habe, ist schwierig.
Sie haben uns nahe der Küche platziert.
Vor dem Ausgabeschalter steht eine lange Schlange.
Ich sitze im Auto und mir ist kalt.
Die Stulpe meines Pulloverärmels ist feucht.
Die Katze leidet an der Ringenflechte.
Was die Person hinter mir im Zug isst, riecht sehr übel.
Es ist mir zu heiß in diesem Zimmer, um Klavier zu üben.
Er ruft mich während meiner Arbeit an.
Ich habe einen trockenen Maismuffin bestellt, aber als man ihn brachte, war er nicht trocken.
Er kaut so laut, dass ich das Radio aufdrehen muss.
Großartig. Thank you very much. Lydia Davis, heute Abend also nicht in der Tucholsky-Buchhandlung, sondern im großen Admiralspalast. Vielen Dank, dass Sie da waren. Thank you very much, Lydia.
Thank you.
Have a good time. Dankeschön, Thomas.
Gerne.
Die Hörprobe.
Und da erinnern wir heute an einen Mann, der nicht nur ein begnadeter Filmemacher war, wir haben ihm so großartige Filme wie Citizen Kane oder Der dritte Mann zu verdanken, sondern der eben auch Radiogeschichte geschrieben hat, Orson Welles. Am vergangenen Mittwoch wäre er 100 Jahre alt geworden, Grund genug, etwas ausführlicher an sein spektakuläres Hörspiel Krieg der Welten zu erinnern. Und das geht ja auf den gleichnamigen Science-Fiction-Roman War of the Worlds zurück, den Orson Welles' fast Namensvetter H.G. Wells im Jahr 1898 veröffentlicht hat. Darin erzählt er, wie die Marsianer das Vereinigte Königreich angreifen, um an Rohstoffe zu kommen und so und wie sie die arme Erde dann in Schutt und Asche legen. Und diesen Stoff hat Orson Welles im Jahr 1938 dann für ein Hörspiel adaptiert. Allerdings hat er die Handlung von Großbritannien in die USA verlegt, was ja erstmal nicht so spektakulär ist, aber er hat die Geschichte inszeniert, als würde sie genau in diesem Augenblick passieren, als Live-Reportage. Und welche Folgen das haben sollte, das hat er sich vermutlich auch in seinen Träumen nicht ausmalen können. Also erstmal Zeitreise. Wir schreiben den 30. Oktober des Jahres 1938. Es ist ein Sonntagabend, wie jeder andere auch. Die Menschen entlang der Ostküste der Vereinigten Staaten gehen ihren alltäglichen Verrichtungen nach. Viele hören dabei das Radioprogramm der CBS, in dem die Live-Übertragung eines Tanzmusikkonzerts aus dem Park Plaza Hotel in New York City angekündigt wird.
Good evening, ladies and gentlemen. From the Meridian Room in the Park Plaza Hotel in New York City, we bring you the music of Raymond Raquello and his orchestra. With a touch of the Spanish, Raymond Raquello leads off with La Compasita.
Ja, so geht das los und nach nur wenigen Takten wird das Programm allerdings unterbrochen mit der Information, der Wissenschaftler eines Observatoriums in Illinois habe Gasexplosionen auf dem Mars beobachtet.
Ladies and gentlemen, we interrupt our program of dance music to bring you a special bulletin from the Intercontinental Radio News. At 20 minutes before 8 Central Time, Professor Farrell of the Mount Jennings Observatory, Chicago, Illinois, reports observing several explosions of incandescent gas occurring at regular intervals on the planet Mars.
Das ist auch noch nicht so dramatisch. Es ist zwar ungewöhnlich, aber zunächst nicht beunruhigend. Also fährt man mit der Übertragung des Konzerts fort. Doch das Programm wird kurz darauf erneut unterbrochen, weil man die Hörer über die Beobachtungen auf dem Laufenden halten will. Man schaltet also zu einem Reporter in einer Sternwarte in Princeton, der mit einem Wissenschaftler spricht, der nach Erklärungen sucht für die Explosion und dann auch zu der Erkenntnis kommt, dass Leben auf dem Mars auszuschließen sei. Das ist alles immer noch nicht alarmierend. Das Programm wird wieder fortgesetzt, dann wieder eine Unterbrechung und dann irgendwann fangen sich tatsächlich an, die Ereignisse zu überschlagen. Auf einer Farm ist etwas eingeschlagen, das man zunächst für einen Meteoriten hält, doch dann...
Meine Damen und Herren, das ist das Unheimlichste. Das Unheimlichste, was ich jemals gesehen habe. Was ist das? Da kriecht jemand aus der oberen Öffnung. Jemand oder etwas. Ich sehe aus diesem schwarzen Loch zwei glühende Scheiben herausspähen. Sind das Augen? Es könnte ein Gesicht sein. Es könnte... Mein Gott, es kriecht etwas aus dem Schatten, wie eine graue Schlange. Und jetzt noch eins und noch eins. Es sieht aus wie Fangarme. Jetzt kann ich den Körper sehen. Er ist groß wie ein Bär. Und er glänzt wie nasses Leder. Aber dieses Gesicht, es ist unbeschreiblich. Ich kann mich kaum dazu zwingen, das weiter anzusehen. Die Augen sind schwarz und glitzern wie bei einer Schlange. Der Mund, das Maul ist V-förmig und Speichel tropft von den randlosen Lippen, die zittern und pulsieren. Das Monster, ich weiß nicht, wie ich es nennen soll, kann sich kaum bewegen. Es scheint beschwert, belastet, vielleicht von der Schwerkraft oder so etwas. Es richtet sich in die Höhe. Die Menge weicht zurück. Sie hat genug gesehen. Das ist ein ungeheures Erlebnis. Ich finde keine Worte. Ich ziehe das Mikrofon mit mir, wenn ich spreche. Ich muss unterbrechen. Ich melde mich gleich wieder.
Ja, das ist dann also der Anfang vom Ende. Und man kann sich so ungefähr vorstellen, welche Wirkung das auf die Leute an den Radioapparaten hatte. Das war übrigens eine auch schon legendäre deutsche Bearbeitung, was wir eben gehört haben. Also eine Bearbeitung des Originalhörspiels, die der WDR 1977 gemacht hat. Was sehr verdienstvoll war, beziehungsweise ist, aber die Atmosphäre des Original es kommt da dann doch nicht so richtig rüber, aber für Leute, die kein Englisch sprechen oder sprachen, war beziehungsweise ist das natürlich trotzdem toll. Also wie gesagt, es war eine perfekte Inszenierung, die so wirkungsvoll war, dass sie von vielen Hörern tatsächlich für bare Münze genommen wurde. Es soll sehr viele aufgeregte Anrufe beim Sender gegeben haben und sogar die Polizei hat dann den Radiosender mehr oder weniger gestürmt. Aber zu den vielbeschworenen Massenpaniken soll es dann wohl doch nicht gekommen sein. Am nächsten Tag jedenfalls musste Orson Welles eine Pressekonferenz geben, in der er sich sichtlich und wirklich tief beeindruckt zeigte von der Wirkung seiner Inszenierung und sich auch entschuldigt hat.
We are deeply shocked and deeply regretful about the results of last night's broadcast. The old H.G. Wells fantasy, the classic original for so many adventure stories, romances and even comic strips, should have so profound an effect upon radio listeners. The invasion by mythical monsters from the planet Mars seemed to us to be clearly in the realm of the fairy tale. Deeply regretful that this is not so.
Also man hört ihm wirklich diese Erschütterung an. Er habe angenommen, sagt er, dass diese alte Fantasy-Story von H.G. Wells, die ja das Vorbild für so viele Abenteuergeschichten und sogar Comicstrips gewesen sei, so einen Effekt auf die Radiohörer gehabt habe. Er habe geglaubt, dass die Invasion von Marsmenschen ins Reich der Märchen gehöre. Er bedauere sehr, dass das offenbar nicht so verstanden worden ist. Das ist tatsächlich ein schönes Beispiel dafür, wie leicht der Mensch zu manipulieren ist und das, obwohl auch während der Übertragung mehrmals darauf hingewiesen wurde, dass es sich um eine Inszenierung handelt. Das nennt man dann vermutlich selektive Wahrnehmung. Also die Leute haben das dann gar nicht mehr zur Kenntnis genommen, dass es eine Inszenierung ist. Das ist vielleicht nachvollziehbar bei Leuten, die die Sendung nicht von Anfang an gehört haben. Denn ganz zu Beginn wurde tatsächlich darauf hingewiesen, dass es sich um ein Hörspiel handelt. Es gab sogar eine kleine Ansprache von Orson Welles persönlich, der erklärte, warum er diesen Stoff jetzt ins Radio bringt. Das kam nämlich auch nicht von ungefähr, denn auch in Amerika regierte 1938 schon die Angst vor einem Krieg. Dennoch, Orson Welles wurde danach als unverantwortlich an den öffentlichen Pranger gestellt, was er später nur sehr lakonisch mit den Worten kommentierte, ich ging nicht ins Gefängnis, ich ging nach Hollywood. Heute würde man jemanden wie ihn vermutlich Medienkünstler nennen. Damals war der 23-Jährige ein wirklicher Radiopionier und wie man so schön sagt, oft kopiert, nie erreicht. 100 Jahre wäre er in der vergangenen Woche geworden. Das Originalhörspiel War of the World ist wieder veröffentlicht worden, gibt es auf einer CD, wird immer mal wieder veröffentlicht, also jetzt wieder neu, erschienen beim Hörverlag zum Preis von 14,99 €.
Erotik ist schön und Sex macht Spaß. So sollte es jedenfalls sein, in der Wirklichkeit und vor allem in der Fantasie. Eine echte Herausforderung für jeden Schriftsteller, aber auch eine, an der viele Literaten grandios scheitern. In England gibt es für schlechten Sex in Büchern sogar einen Preis. Und hier gibt es endlich ein Buch darüber. Wer hat den schlechtesten Sex? Eine literarische Stellensuche. Mitgeschrieben hat es der Literaturkritiker Rainer Moritz und er ist jetzt bei den Literaturagenten.
Guten Abend, Rainer Moritz.
Schönen guten Abend.
Bei diesem Buch liegt ja tatsächlich die Vermutung nahe, dass es aus einem gewissen Leidensdruck entstanden ist. Hatten Sie zu viel schlechten Sex beim Lesen?
Das kann man so sagen. Wenn man viel Literaturkritiken schreibt, dann fällt einem irgendwann auf, zum einen, dass alle Autoren meinen, sie müssen Sex in ihren Romanen unterbringen. Wenn keiner vorkommt, ist das eher die Ausnahme. Und dann fällt einem zum zweiten auf, dass auch selbst gute Autoren ausgerechnet an dieser Aufgabe scheitern. Das heißt, sie verstehen es blendend, Naturszenen zu schildern, sie verstehen es blendend, Almauftriebe zu schildern. Aber wenn es um Sex geht, da scheitern selbst die bekanntesten Autoren.
Haben Sie eine Erklärung dafür gefunden?
Ich glaube, es hat ein bisschen damit zu tun, dass es sehr schwer ist, dafür die richtige Sprache zu finden. Man hat eine ganz andere Tradition, wenn es darum geht, Natur zu schildern oder anderes zu schildern. Dafür gibt es eine lange literarische Tradition, die Jahrhunderte alt ist. Bei Sexschilderungen galt lange das Tabu. Wenn Sie in den 50er, 60er Jahren sich umtun, bei Heinrich Böll, bei Max Frisch, bei Christa Wolf, dann werden Sie so gut wie keine Stellen finden. Das hatte auch Gründe der Zensur, dass dann die Gefahr bestand, dass diese Werke verboten wurden. Das heißt, Autoren mussten sich eine Sprache finden, neu erfinden, die aber gleichzeitig auch nicht die Gossensprache sein durfte. In der ist immer schon über Sex geschrieben und gedacht und gefühlt worden. Das heißt, es gibt viel weniger Erfahrungsschätze und deswegen vergreifen sich Autoren manchmal, indem sie eben, was weiß ich, kulinarisches Tiervergleich anbieten. Also versuchen, besonders originell zu sein und das geht eben oft schief.
Mhm. Ja, bevor wir dann tatsächlich zur Sache kommen, wir erfahren ja, wie Sie eben auch schon angedeutet haben, in Ihrem Buch sehr viel Erhellendes über die Kulturgeschichte des erotischen und pornografischen Schreibens. Ist denn die Art und Weise, über Sex zu schreiben, aber tatsächlich abhängig vom Zeitgeist oder lag bzw. liegt es am Ende nicht doch immer nur im Ermessen des Schriftstellers? Also heute und gestern gab es ja freizügige und prüde Darstellungen von Sex in der Literatur, also Stichwort Decameron oder auch Henry Miller oder so, der nicht auf dem Index der amerikanischen Literatur gelandet ist, wie man ja auch in Ihrem Buch lesen kann, sondern zur Weltliteratur erklärt wurde.
Ich glaube, es ist beides richtig. Natürlich hat es diese, Sie haben die Beispiele erwähnt, erotische Literatur, erotische Klassiker schon immer gegeben. Das hing ein bisschen natürlich auch von der Deftigkeit ab. Das ist in manchen Nationen auch unterschiedlich. In Frankreich hat es sicherlich eine stärkere Tradition, was das angeht. Aber natürlich spielt, wenn wir nur auf die letzten 50 Jahre schauen, der Zeitgeist, glaube ich, eine ganz entscheidende Rolle. Wenn Sie danach denken, was hat sich beispielsweise in der alten Bundesrepublik seit 1970 verändert? Welche Libertinage kam auf? Was hat das Internet vor allem angerichtet? Das heißt, plötzlich haben Sie alle diese Inhalte, die man sich früher lange zusammensuchen musste, was ich als Schüler natürlich auch getan habe, in der Weltliteratur geforstet. Wo findest du was Interessantes, was du im Bücherschrank der Eltern auf gar keinen Fall finden wirst? Und mittlerweile ist das ja zwei Klicks entfernt und man hat Materialien, von denen man früher nicht mal zu träumen wagte oder die nicht zu befürchten wagte. Das heißt, es ist in der Tat abhängig, wie sich eine Gesellschaft verändert, welche Tabus gibt es, welche Normen gibt es. Und davon hängen natürlich auch Schriftsteller ab. Sie versuchen natürlich, diese Normen auch zu thematisieren, die Tabus zu thematisieren. Aber wenn Sie nur an zwei Bücher der letzten 5, 6 Jahre denken, an die Romane von Charlotte Roach beispielsweise oder an die rätselhaft erfolgreiche Trilogie Shades of Grey, dann merken Sie mal, es wird ausgereizt, wo es nur ums Ausreizen geht.
Mhm. Nun haben Sie ja, um mal zur Sache zu kommen, sehr viel durchaus beredte Beispiele. Welche Sexstellen haben es Ihnen denn besonders angetan, Herr Moritz?
Nein, es gibt natürlich die ganz grauenvoll misslungen sind. Das ist manchmal bei älteren Schriftstellern so, je älter sie werden, das gilt vor allem für männliche Autoren, das heißt nicht unbedingt, dass auch der Sex besser dargestellt wird. Es gibt beispielsweise späte Romane von Martin Walser, wo ich sagen würde, er hat schon besser geschrieben, als dann, wenn es beispielsweise in Angstblüte in seinem Roman darum geht, eine Liebesbeziehung sehr, sehr konkret zu beschreiben. Dann gibt es wunderbar komische Stellen, manchmal freiwillig komische Stellen, manchmal unfreiwillig komische Stellen. Einer meiner Liebsten ist natürlich von James Salter, dem großen Amerikaner, der in seinem großen Altersroman Alles, was ist, den herrlichen Vergleich, als es zum Äußersten kommt, anführt, er kam wie ein trinkendes Pferd. Wenn Sie das ganz langsam lesen, dann beginnen Sie sofort darüber nachzudenken. Sie halten inne. Sie versuchen sich zu erinnern, habe ich jemals in meiner Kindheit ein trinkendes Pferd erlebt? Man gibt auf YouTube plötzlich mal ein, trinkende Pferde und hofft auf, dadurch man fragt Freunde, die auf dem Land aufgewachsen sind. Es scheint pferdeabhängig zu sein, wie Pferde trinken. Und dann gibt es eben so großartige Autoren wie den Österreicher Clemens J. Setz, der ganz bewusst überdreht. Das heißt, der ganz bewusst besonders eklige Vergleiche findet, der aber diese Komik, diese Drastik ganz gezielt setzt. Das ist nebenbei bemerkt manchmal fast die leichteste Methode, damit umzugehen, wenn man überdreht, wenn man Ironiesignale setzt, dann lässt sich Sex sozusagen am gefahrlosesten beschreiben.
Also Sie haben durchaus auch positive Beispiele. Also man kann gut über schlechten Sex schreiben und schlecht über guten Sex oder umgekehrt. Also Sie haben beides sozusagen erwähnt.
Ja, ich würde sagen, die Mehrzahl ist in der Tat misslungen. Das ist leider so. Und die Mehrzahl, glaube ich, ist bei Männern noch häufiger misslungen als bei Frauen. Frauen haben doch gewisse Peinlichkeiten, wagen Autorinnen nicht oder finden es ganz unnötig, solche Peinlichkeiten zu begehen. Aber es gibt eben, wie gesagt, auch Stellen. Ich habe aus Karen Duves Regenroman eine Stelle zitiert, wo ein Schriftsteller, ein Ghostwriter mit einer sehr dicken Nachbarin, wir befinden uns in einer Moorlandschaft in Mecklenburg-Vorpommern, einen solchen Sex hat, wie ich ihn noch nie gelesen habe, weil man hat den Eindruck, diese Figuren versinken im Moor, im Morast. Die Frau ist, wie gesagt, sehr beleibt. Das hat es Karen Duve damals leicht gemacht, diese Szene besonders drastisch zu schildern. Das heißt, nein, es gibt natürlich auch gelungene Stellen, aber wie gesagt, die Mehrzahl entgleitet, wird schlüpfrig. Und auch bei den Verben, es beginnt ja schon bei den Verben, dass man wahnsinnige Schwierigkeiten hat, kommen, eindringen und ähnliche Stereotypenverben zu vermeiden. Da ist sozusagen auch die Verbvielfalt gefragt.
Mhm. Was ich ja auch in Ihrem Buch findet, dass sich Autoren gerne bei bestimmten Textbausätzen bedienen, also sich Kleider vom Leib reißen, das wird ja, wiederholt sich ja immer wieder. Man möchte ja gerne mal wissen, wer das zuerst geschrieben hat, aber so weit geht dann die Empirie dann doch nicht, oder?
Ich glaube, da lässt sich die erste Stelle nicht anführen. Das ist aber eines meiner Lieblingsstellen, deswegen haben die Ent- und Bekleidungsfrage ein eigenes Kapitel bekommen, dass es natürlich ein grundsätzliches schriftstellerisches Problem ist. Man will Leidenschaft beschreiben, die Figuren sollen möglichst schnell auf die Matratze kommen, aber sie sind meistens dann auch angezogen. Wenn Sie ein Ehepaar haben, das 20 Jahre verheiratet ist, können Sie als Autor in Ruhe beschreiben, wie die Hose auf Bügelfalte gelegt wird, wie man nochmal ins Bad geht, sich frisch macht. Aber meistens soll ja junge, frische Leidenschaft beschrieben werden. Und dann hat man eben das Problem, dass sich Figuren ausziehen müssen. Das hemmt aber sozusagen die Leidenschaft, das hemmt den Lesefluss. Und deswegen gibt es immer noch bis heute diese berühmte Formel, Sie haben sie gerade zitiert, sie rissen sich die Kleider vom Leib. Damit scheint das Problem gelöst. Wenn man länger darüber nachdenkt, dann merkt man allerdings, so einfach ist das in der Realität gar nicht zu haben. Denken Sie an enge Jeans, an Wickelröcke, an Kostüme. Da kann man nicht einfach sich das vom Leib reißen. Also da ist ein bisschen schriftstellerische Not vorhanden, die aber mit dieser Formel letztlich nicht gelöst wird.
Stichwort schriftstellerische Not. Können Sie denn seienden oder werdenden Schriftstellern etwas mit auf den Weg geben in diesem Zusammenhang? Haben Sie einen guten Rat?
Ich habe zumindest jetzt in diesem Frühjahr beobachtet, dass offensichtlich, als hätten Autoren schon mein Buch vorab gelesen, es eine gewisse Sexmüdigkeit in der deutschen Literatur gibt. Das heißt, sie haben dieses Phänomen, dass Paare Sex für überschätzt halten und deswegen zu gar nichts mehr greifen. Selbst ein jüngerer Autor wie Jo Ländle, der Hansa-Verleger, hat in seinem letzten Roman noch einmal zur klassischen Formel gegriffen. Dann liegen die beiden nebeneinander, dann gibt es eine Leerzeile, dann heißt es am Morgen danach. Das ist die klassische Variante, wie man sie im 19. Jahrhundert gerne hatte. Also es könnte durchaus auch wieder ein Rollback geben in der deutschsprachigen Literatur, dass der Überdruss, man kann ja, wenn man Shades of Grey 3 Bände gelesen hat, ja wirklich diesen Überdruss auch nachvollziehen, dann kann man eben zu den alten Formen zurückgreifen, so wie es Theodor Fontane früher gemacht hat.
Wunderbar. Am Morgen danach könnte möglicherweise dieses Buch immer noch auf dem Nachttisch liegen oder aber dann am nächsten Morgen danach zum ersten Mal. Wer hat den schlechtesten Sex? Eine literarische Stellensuche über sein verdienstvolles Werk sprachen wir mit dem Literaturkritiker Rainer Moritz. Erschienen ist es in der Deutschen Verlagsanstalt, hat 240 Seiten und kostet 17,99 €. Vielen Dank, Rainer Moritz.
Dankeschön. Tschüss.
Woche für Woche machen wir für die Literaturagenten auf grausame Weise Bücher obdachlos, indem wir sie an öffentlichen Plätzen in Brandenburg und Berlin einfach aussetzen. Natürlich immer in der Hoffnung, dass sie von barmherzigen Menschen gefunden und mit nach Hause getragen werden. Auch diese Woche haben wir ein solches Buch ausgesetzt. Und sollte es in Ihrem Besitz sein, dann können Sie uns das um 19 Uhr, und zwar Punkt 19 Uhr oder ab 19 Uhr sagen. Und die Telefonnummer steht drin. Wir sind sehr gespannt. Hier ist noch Musik von Sela Su, Won't Go For More.
Die Literaturagenten. Autoren sind auch nur Leser.
Was passiert, wenn die Mutter Französin und der Vater Syrer ist? Wenn man aufwächst zwischen Abend- und Morgenland und zwischen allen politischen, kulturellen und gesellschaftlichen Stühlen sitzt? Man macht Kunst daraus. Wie Riyad Sattouf. Er greift zum Stift und erzählt von seiner Kindheit in Syrien und Libyen. Und von allen Widrigkeiten und Abstrusitäten, die damit einhergehen. Der Araber von morgen heißt die Graphic Novel, die in Frankreich die Bestsellerlisten stürmt und jetzt auch auf Deutsch erschienen ist. Jakob Hein hat sie gelesen und ist jetzt bei den Literaturagenten.
Hallo Jakob.
Hallo, grüße dich.
Das ist also eine autobiografische Graphic Novel. Was genau erzählt denn Riyad Sattouf da für eine Geschichte?
Der erzählt eine sehr spannende Geschichte. Er ist eben zunächst ein normales französisches Kind mit langen blonden Haaren und alle finden ihn immer niedlich und das beschreibt er auch ganz schön, wie schön das so sein kann. Und dann, und sein Vater ist so Student irgendwo in Paris, also ich glaube, die Schule wird gar nicht genannt. Und dann bekommt der Vater von Libyen ein Angebot. Die Libyer bezahlen sehr, sehr viel Geld für junge Professoren. Und der Vater nimmt das an und plötzlich findet er sich in Libyen wieder in völlig anderen Verhältnissen. Es ist so, dass zum Beispiel hier die Häuser niemandem gehören. Wer reingeht, der wohnt drin. Und wenn man kurz mal sein Haus verlässt und kommt wieder, dann ist da eben jemand anders drin, der da jetzt wohnt. Und insofern muss sich natürlich auch das Kind, der kleine Riad, total umstellen. Dann kommen sie zwischenzeitlich wieder zurück nach Frankreich und der Vater fährt aber dann den Zieht immer nach Arabien und er sieht also auch ein glühender Panarabist und dann zieht sie ihn und sie fahren nach Syrien und erleben hier eben auch, also gerade der als kleiner Junge erlebt er das natürlich auch als nochmal eine völlig andere Welt.
Ja, also so hin und her geworfen zwischen den Kulturen, wie geht er denn damit um? Also wie reflektiert er das denn?
Naja, ich meine, er ist ein kleines Kind, er beschreibt das, finde ich, ziemlich genau. Er nimmt das alles so, wie es ist. Er spielt eben überall die Bilder, die er zeigt. Da sieht man, dass es eigentlich doch eine sehr triste Welt ist und also dass zum Beispiel er hat dann, was weiß ich, ein bisschen Spielzeug und damit hat er viel mehr als alle anderen Kinder im Haus. Die haben nur mordende jüdische Soldaten, die es sozusagen gibt und dann tapfere syrische Soldaten und das ist eigentlich das Standardspielzeug, was dann die Kinder haben und womit sie spielen können und seine sozusagen kleine Handvoll von französischem Spielzeug ist er vollkommen populär im Haus und die Kinder spielen gern mit ihm. Er muss dann Arabisch lernen, eine doch sehr schwere Sprache und auch gerade seine Mutter hat sehr schwer, die kommt eben aus einem normalen französischen Haushalt und plötzlich darf sie eben nur noch in den Frauenzimmern sich aufhalten und bekommt dann dort wie alle anderen Frauen nur die abgenagten Reste von dem, was die Männer übrig gelassen haben. Es ist natürlich ziemlich schwer. Und man erfährt es, ohne dass einem das so, also das Kind fühlt sich ganz wohl, also uns als Lesern wird das gar nicht so auf die Nase gebunden, sondern wir können es so im Nebenblick sehen. Das ist eigentlich wirklich sehr schön gemacht.
Also so vor dem Hintergrund der aktuellen Entwicklung, also auch der Diskussion um Islam und Islamismus, die heute von gewissen Leuten ja gerne in einen terroristischen Topf geschmissen werden, hat diese Geschichte da auch so eine politische Brisanz oder ist es eben einfach die Geschichte einer Kindheit zwischen den Kulturen?
Na, für mich besteht die politische Brisanz immer dann, wenn man wirklich so eine Vorstellung entwickeln kann, was da passiert. Also ich war kürzlich in Israel und Palästina und muss sagen, bin ziemlich schockiert wiedergekommen. Also immer dann, wenn ich erfahren kann, was da passiert und wo die Dinge herkommen und wie das ungefähr gelaufen ist, kann ich, glaube ich, auch mich in die Situation hineinversetzen. Wir erfahren ja immer von irgendwelchen Blöcken und wir hören über den Islam überhaupt mittlerweile nur noch als Islamismus und da eigentlich auch nur als Salafismus. Und ich finde, das ist da sehr gelungen, einfach sozusagen mit unserem Blick dieses Leben kennenzulernen, ohne dass uns gleich dann noch so eine Meinung dazu in die Tasche geschoben wird. Das schätze ich persönlich gar nicht so besonders.
Nun ist ja Riad Sattouf, er hat lange Zeit auch für die auf tragische Weise auf der ganzen Welt bekannt gewordene französische Satire-Zeitschrift Charlie Hebdo gezeichnet. Also das heißt, diese Satire oder Bissigsein, das findet da nicht so statt, sondern eben die Geschichte.
Ja. Also ich würde sagen, er ist sicherlich einer der besten Zeichner bei Charlie Hebdo gewesen das macht mir eben auch Spaß an dieser Graphic Novel. Wir haben uns, ich habe mich ja natürlich mit dem Comic-Händler meines Vertrauens über diese Graphic Novel unterhalten und wir kamen so drauf, dass mir die Graphic Novels, die so im Moment auf den deutschen Markt kommen, alle sozusagen immer tragisch und traurig sind. Und das gefällt mir sehr gut an der Araber von morgen, dass das eben auch sehr witzig ist und irgendwie mit einer großen Leichtigkeit erzählt wird. Er macht auch, also jedes Land kriegt eine Farbe, das ist eben dadurch entsteht so eine bestimmte Atmosphäre, aber dennoch ist es eben nicht so, so ernst und getragen. Es macht einfach Spaß, das zu lesen, und er kann eben auch wirklich die ganzen witzigen Sachen sehen, wenn sich dann arabische Kinder plötzlich im Treppenhaus auf dem Podest stellen und die Gaddafi-Reden dann anfangen zu rezitieren und so, dann ist es eben recht brisant, weil das würde die zuständige Polizei sicherlich nicht gehen. Aber es ist auch natürlich, wenn die Kinder den ganzen Tag nichts anderes im Fernsehen sehen, dass sie dann so reagieren. Also ja, also zum Glück spielt das alles keine Rolle. Auch Charlie Hebdo spielt keine Rolle jetzt in diesem Text, der vom großen Andreas Platthaus, der ja so sich hier um die Comics in Deutschland sehr verdient gemacht hat, auch übersetzt ist. Also das ist schon auch ein sehr gelungenes Buch, was also auch von dieser Warte aus sehr erfreulich ist.
Und dessen Stil dir auch gefallen hat, also zeichnerisch,
ja,
hast du schon gesagt.
Ja, absolut. Also der Stil hat mir wirklich sehr gut gefallen. Das ist eben der, was ich meine, dass es eben wirklich auch lustig ist und leicht und interessant erzählt, auch die Mittel des Comics eben benutzt. Eben ist ja immer wichtig, was passiert eigentlich zwischen den Bildern. Da gibt es ja im Comic immer die kleinen Zeitsprünge, und das hat er da, also man merkt, dass er da irgendwo wirklich auch jemand ist, der sein Handwerk sehr gut beherrscht. Das ist ein sehr schöner Comic. Der große Wermutstropfen war, dass er endet und dass man sozusagen auf Teil 2 warten muss, und man möchte das gar nicht. Man möchte eigentlich gleich Teil 2 in der Hand haben, um weiter zu erfahren, wie es dem kleinen Jungen geht.
Sagt Jakob Hein über Der Araber von Morgen von Riad Satouf. Die Graphic Novel wurde, wie er schon erwähnt hat, von Andreas Platthaus übersetzt, ist im Knaus Verlag erschienen und kostet 19,99 €. Dankeschön.
Danke dir.
Tschüss, Jakob. Tschüss.
Ausgesetzt. Bücher, die gefunden werden wollen.
Ja, auch in dieser Woche haben wir wieder ein Buch ausgesetzt und in der stillen Hoffnung, dass Sie es finden und uns den Fund melden natürlich. Diesmal handelt es sich um ein absolut sinnloses Buch. Das ist jetzt keine despektierliche Äußerung, sondern es heißt nun mal so, The Pointless Book von Alfie Dice ich weiß gar nicht, wer gesprochen wird, und gefunden hat es Anja. Hallo Anja.
Ja, hallo.
Guten Abend. Erstmal Parole, bitte.
Moment. Sinnlos ist ein Leben ohne Unsinn. Also sehr passend auch zum Buch.
Sinnlos ist ein Leben ohne Unsinn, genau. Ja. Wie finden Sie diesen Spruch? Ist das auch ein Teil Ihres Lebens?
Teils, ja.
Ja?
Also auch dieses Buch spiegelt es, also ich war ehrlich gesagt ein bisschen schlecht gelaunt, als ich gerade die Straße runterlief und dann das Buch erblickte. Aber es hat sich schnell geändert, weil das Buch ist einfach erfüllt mit viel Unsinn und man kann gut seine Zeit damit rumbringen.
Genau, wo haben Sie es denn eigentlich gefunden?
In der Immanuel-Kühl-Straße.
Aha, dann weiß ich ja, wer es ausgesetzt hat. Ich zeige mit niemanden auf einen Finger. Nee, ich zeige mit niemanden. Das ist auch sinnlos. Also ich war es in dem Fall. Also der Autor ist Alfie Dice. Haben Sie von dem schon mal gehört?
Nee, noch nicht.
Das ist ein sehr erfolgreicher YouTuber aus England, der im Netz einen ebenso erfolgreichen Pointless-Blog führt, in dem er so japanische Bonbons testet, Wettbewerbe veranstaltet, wer die größten Kaugummi blasen kann und wie man sich aus Kühlschrankresten lustige Erfrischungsgetränke bastelt. Also durchaus sinnstiftende Tätigkeiten, die einem jetzt in diesem Buch teilweise wieder begegnen. Und das ist ja so eines dieser Mitmachbücher, bei denen man auf jeder Seite aufgefordert wird, irgendwas zu tun. Mögen Sie sowas? Kannten Sie sowas überhaupt, dass es sowas gibt?
Ich selbst hatte noch nicht so ein Buch, aber die Sachen, die ich jetzt schon ausprobiert habe, war auf jeden Fall sehr unterhaltsam.
Aha, also was haben Sie denn ausprobiert?
Also noch nicht ausprobiert, aber was ich zum Beispiel sehr toll fand, war, benutze diese Seite, wenn du dringend Klopapier brauchst, oder blättere die Seite mit dem Ohr um oder solche Dinge.
Blättere diese Seite mit deinem Ohr um.
Genau, das gibt's ja noch mit Ellenbogen und anderen Körperteilen und ja.
Genau, aber dann sind es ja so Sachen, wo man aufgefordert wird, über etwas nachzudenken.
Ja,
oder zum Beispiel, was tust du als letztes vor dem Einschlafen und warum?
Ja, das ist interessant, weil sonst denkt man darüber nicht nach, was man macht und warum man das tut. Deswegen, das Buch also hat viele Facetten.
Genau, das ist durchaus lustig.
Was ich auch sehr interessant fand, was wäre dir lieber? Und dann muss man so diverse Fragen beantworten, möglichst schnell. Flossen oder Flügel haben, sowas zum Beispiel und ja.
Genau, oder meine Lebensziele. Ich würde gern mal und dann so von 1 bis 6 alles ausfüllen. Ja.
Deswegen.
Pointless Page, eine Seite, auf der man machen kann, was man will, um auf der nächsten Seite aufgefordert zu werden, zu erklären, was man geschrieben hat und warum man das geschrieben hat. Also es ist dann doch nicht so sinnlos, ne? Im ersten Moment erscheint es einem völlig... Ja, ein tolles Buch zum Prokrastinieren.
Nicht nur zu alleine zu benutzen, sondern auch mit anderen.
Genau, es macht Spaß. Was lesen Sie eigentlich sonst so?
Sonst bin ich mehr so der Krimi-Leser, aber das fand ich auch sehr unterhaltsam.
Aha, okay, dann werden wir mal sehen. Also Sie bekommen ja ein schönes Buchpaket. Da befinden sich Bücher, die wir heute schon thematisiert haben, nämlich Lydia Davis, wunderbares Buch Kann's nicht, will's nicht. Mhm. Dann das Hörspiel Krieg der Welten, die CD bekommen Sie. Wer hat den schlechtesten Sex? Über das Buch, da haben wir mit Rainer Moritz gesprochen. Und dann gucken wir mal noch, was wir so an krimineller Literatur für Sie heraussuchen.
Wunderbar.
Ja? Okay, dann einen schönen Abend und
wünsche ich Ihnen auch.
Alle Tüte.
Ja.
Danke.
Ciao, ciao.
Tschüss. Eine Protokollstrecke ist per Definition der regelmäßige oder einmalige Weg, den Träger hoher Staatsämter in offizieller Mission zurücklegen. Zu DDR-Zeiten hatte die Protokollstrecke noch eine besondere Bedeutung, denn entlang dieser Strecke vom Zentralkomitee bis nach Wandlitz, wo die Politbüromitglieder wohnten, wurden auch gern die Häuserfassaden hübsch angemalt, während es dahinter genauso marode war wie sonst. Und warum erzähle ich Ihnen das? Weil Protokollstrecke 1 der Titel eines Literaturfestivals ist, das seit gestern im Prenzlauer Berg stattfindet. Und darüber spreche ich jetzt mit einem der Organisatoren, mit Bert Papenfuß, den ich jetzt irgendwie aus Versehen verabschiedet habe, den ich jetzt nochmal anrufen muss. Warum ist er nicht mehr in der Leitung? Das sind so Geheimnisse, denen wir jetzt sofort auf die Spur gehen. Bis gleich. So, es war ein kleines Missverständnis, aber jetzt ist an der Leitung Bert Papenfuß. Hallo Bert.
Ja, hallo, grüß dich.
Ich habe so in meiner Vorrede schon erzählt, was es mit der Protokollstrecke auf sich hat, aber es hat noch nie ein Literaturfestival gegeben, das so heißt. Warum Protokollstrecke?
Ja, gute Frage.
Nächste Frage.
Von uns, Wolfgang Junginger heißt er eigentlich. Und der ist bekannt unter dem Namen Scheifele. Und der ist so Fahrradkurier. Und sozusagen, wir haben ihn angeregt zu schreiben, vor einigen Jahren, also seine Erlebnisse in Berlin zu beschreiben. Und diese Serie von Texten ist dann über die Jahre erschienen in der Zeitschrift, in der verdienstvollen Zeitschrift Floppy Myria Poda. Und diese Sachen hießen immer Protokollstrecke. Und während des Festivals werden jetzt auch jeden Abend also Texte von ihm vorgelesen. Also jemand, er selber oder andere Leute lesen immer eine Protokollstrecke vor.
Aha.
Und er weiß es nicht, aber sie haben ein Buch vorbereitet, das wird in den nächsten Tagen erscheinen und wird eben diese gesammelten Protokollstrecken veröffentlichen.
Aha. Wenn ich die Geräuschkulisse hinter dir so richtig deute, Es gibt ja heute Abend, glaube ich, auch schon eine Lesung, ne?
Ja, na klar. Heute ist sozusagen der Abend der jungen Talente. Ich weiß nicht mehr genau, wie wir es genannt haben. Junge Leute, rohe Gedichte oder irgendwie sowas.
Ja, junge Leute, rohe Gedichte steht hier.
Rohe Gedichte, ja.
Ja.
Und so diese Szene, die so in der Rumba-Lotte verkehrt, das sind ja eher so, ja, wie soll ich sagen, schon etwas ältere Autoren. Und die Jüngeren sind so über 30. Aber hin und wieder haben wir eben auch mal junge Leute da, die eben so über 20 sind oder Anfang oder Mitte 20.
Ja.
Und von denen lesen heute eben zwei.
Ja.
Odette Schulz-Kersting und Tom Taugenichts.
Tom Taugenichts?
Tom Taugenichts.
Aha,
im Programm
schön.
Steht, glaube ich, Subotnik, das ist ein anderes Pseudonym von ihm, aber eigentlich möchte er Tom Taugenichts genannt werden.
Ja. Wir haben schon... du hast schon gesagt Rumba-Lotte, also für die, die es nicht wissen, das ist eine legendäre Kneipe in der Metzerstraße, Ecke... Mühlhäuser, glaube ich, ne?
Ecke Straßburger.
Ecke Straßburger. Mhm. Und das ist einer der Austragungsorte des Festivals, das ja noch bis zum 26. Mai geht. Ja. Was sind die anderen Orte? Das sind ja alles, glaube ich, mehr oder weniger Lokalitäten, Galerien.
Das sind sozusagen Orte, die mit uns assoziiert sind. Das ist in erster Linie die Staatsgalerie, eine von Hendrik Gericke in der Grasfalder Straße geführte Galerie, die auch seit 5 Jahren existiert, genauso lange wie die Rumba-Lotte. Und dann im Beiz werden verschiedene Veranstaltungen stattfinden, 2 oder 3, glaube ich. Beiz, berühmte linke Kneipe in der Schönhauser Allee. Und dann in Stefan Dörings Kneipe, auch ein berühmter Prenzlauer Bergdichter. Der hat eine Kneipe, die heißt Luxus, die ist mittlerweile in der Prenzlauer Allee. Und dann gibt es noch in der Knarkstraße das Lokal. Das sind so die assoziierten sozusagen aus Tragungsorte des Festivals dieses Jahr.
Ja, aber die Autoren, die daran teilnehmen, sind das auch notwendigerweise Prenzlauer Berg-Autoren? Also sind das alle?
Naja, das ist so, wie das ist in jeder Szene. Man Szene lebt von Fluktuation. Einige Leute leben natürlich im Prenzlauer Berg oder leben noch hier, aber natürlich sind auch viele andere Leute dabei, die aus Neukölln kommen oder sonst woher. Mhm. Das ist nicht fokussiert auf den Prenzlauer Berg. Wir versuchen zwar so ein bisschen den Genius Loki irgendwie zu hätscheln, aber nicht ausschließlich. Wir sind keine Lokalpatrioten.
Ja, und ihr habt auch nicht nur Literatur, ne? Also es gibt auch Musik.
Ja, es gibt hin und wieder Musik und oder Filme, was eben so zu einem Spektrum des künstlerischen Ausdrucks gehört, der der Kneipe rüberkommen kann.
Aha, also bis zum 26. Mai, es ist laut bei dir, weil du draußen stehst.
Ich stehe draußen, ja.
Und genau, und
noch lauter, ja.
Genau, und sozusagen die Besucher der heutigen Abendveranstaltung persönlich begrüßt per Handschlag. Ja. Heute Abend also schon angekündigt, um 20 Uhr, junge Leute, rohe Dichte. Und das weitere Programm des Festivals können Sie dem Internet entnehmen, nämlich auf der Seite der Rumbalotte, rumbalotte-continua.de. Da ist das komplette Programm der Protokollstrecke 1, wie gesagt, bis zum 26. Mai. Dankeschön, Bert. Viel Spaß, viel Erfolg.
Danke, Marion, ja.
Danke,
okay.
Tschüss.
Die Literaturagenten. Pflichttermine.
Alle Nähe fern ist der Titel des Romans, in dem der Pankow-Sänger und Poet André Herzberg eine Geschichte erzählt, die eng verwoben ist mit seiner eigenen deutsch-jüdischen Familiengeschichte. Und dennoch ist es keine Autobiografie, sondern ein packender Roman, in der die Geschichte eines ganzen Jahrhunderts steckt und der trotzdem so unpathetisch und lakonisch ist, dass man davon nicht lassen kann. Am kommenden Mittwoch liest André Herzberg aus seinem Roman in der Buchbox in Prenzlauer Berg in der Greifswalder Straße 33. Los geht's, 20 Uhr. Im Grunde war es mein rechtes Bein, das mich ins Unglück gestürzt hat. Ohne dieses Bein wäre mein Leben anders verlaufen. Was sich so anhört wie der Anfang einer skurrilen Geschichte, wird zu einem ebenso verstörenden, radikalen wie auch berührenden Bericht über eine Krankheit. Herr Parkinson nennt der Schriftsteller Richard Wagner den ungebetenen Gast, der sein Leben drastisch, dramatisch verändern wird. Denn wie lebt man mit einer Erkrankung, die selbst die alltäglichsten Dinge sabotiert? Und wie leben andere damit? Wenn Sie mehr darüber erfahren wollen, in der kommenden Woche spricht Richard Wagner mit Felicitas Hoppe über sein Buch und es wird natürlich auch daraus gelesen und zwar am Dienstag 20 Uhr im Grünen Salon der Volksbühne.
Die Literaturagenten. Pflichttermine.
Ja, ich habe aber noch was vergessen. Moment mal. Wir kommen nämlich noch zur Radio 1 Bücherliste, zur legendären. Und da sieht es in dieser Woche auf den ersten drei Plätzen wie folgt aus. Auf Platz 3 Edouard Louis, Das Ende von Eddie. Die Nummer 1 der letzten Woche ist jetzt Nummer 2. Das ist John Williams mit seinem grandiosen Roman Butcher's Crossing. Und auf Platz 1 Flammenwerfer von Rachel Kushner. Neu auf der Liste ist in dieser Woche der Roman Löwenwecken von Ayelet Gundagoschen. Darin geht es um einen Arzt, der einen illegalen Einwanderer überfährt. Es gibt keine Zeugen und der Mann wird ohnehin sterben. Warum also die Karriere gefährden? Er meldet den Unfall nicht. Doch am nächsten Tag steht die Frau des Opfers vor der Tür und macht ihm einen Vorschlag. Eine Geschichte, in der man sich immer wieder fragt, was man selbst tun würde. Packend und meisterhaft erzählt. Mehr über den Roman der israelischen Autorin erfahren Sie morgen um 16.40 Uhr in diesem Programm. Tokotronic und Die Folter endet nie und es gibt ja ein neues Album, ein schönes rotes Album von Tokotronic und es gibt ein Buch zu Tokotronic. Die Tokotronic-Chroniken sind gerade erschienen und die werden übrigens Thema sein in der nächsten Woche bei den Literaturagenten. Wir haben Jens Balzer, den renommierten Musikkritiker der Berliner Zeitung, eingeladen. Er wird uns etwas darüber erzählen. Dies und noch vieles andere in einer Woche an dieser Stelle. Dann wieder mit einer hoffentlich sehr gesundeten Gesa Ufer. Hier geht es gleich weiter mit dem Dreckigen Dutzend und MC Lücke. Einen schönen Sonntagabend wünscht Ihnen Marion Brasch. Wiederhören.
Radio 1. Die Literaturagenten.